Starten Sie durch bei einem Weltmarktführer in der Energietechnik. Die Maschinenfabrik Reinhausen bietet deutschlandweit spannungsgeladene Jobs im Bereich Elektrotechnik. Bei uns leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung, sondern Sie gestalten die Energiewende aktiv mit. Klingt spannend? Dann bewerben Sie sich jetzt unter reinhausen.com/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Marco und ich sprechen heute über KI-Methoden für die bessere Zuckerrübe. Und das machen wir natürlich nicht allein, wie immer, sondern mit unserem Gast Stefan Paulus vom Institut Zuckerrübenforschung. Und ich bin immer wieder begeistert, was es alles gibt. Und wir sind total gespannt auf das heutige Thema.
Ich auch, total. Also ja. Zuckerrüben, da hätte ich nie gedacht, dass wir darüber einen Podcast machen.
Nee, wirklich nicht. Und Ja, sehr happy, dass du uns das Thema vorgeschlagen hast, weil du hast dich ja bei uns gemeldet und wir fanden das so spannend, dass wir natürlich gerne eine Folge mit dir aufnehmen. Genau, also wir sprechen über die innovativen Methoden, um den Anbau zu verbessern und erklären wird uns das eben, wie gesagt, Stefan. Er arbeitet am Institut für Zuckerrübenforschung und beschäftigt sich mit dem Einsatz von Fernerkundungsverfahren und maschinellen Lernmethoden zur Verbesserung des Zuckerrübenanbaus. Jetzt erstmal herzlich willkommen.
Hallo Stefan.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wollen wir das mal eben klären? Kann man Zuckerrüben überhaupt essen? Schmecken die?
Man kann das essen, was man aus Zuckerrüben herstellt, denn Zuckerrüben werden nicht direkt verwertet. Allerdings sind Zuckerrüben, wir haben so typische Produkte wie Zucker, Rübenkraut oder diesen Rübensirup, den kennt ihr vielleicht. Wir haben Rübenschnitzel zur Tierfütterung, wir haben Bienennahrung. Und das Interessante an Zuckerrüben ist, dass diese ganze Produktion ohne Abfallprodukte zurechtkommt. Also wir haben die natürlichen Nahrungsmittel auf Zuckerbasis wie Schokolade und Gummibärchen. Und wenn wir über Zuckerrüben essen reden, dann reden wir meistens über die nahe Verwandte der Zuckerrübe, nämlich die rote Beete, die ich aber nicht mag.
Doch, okay, die esse ich schon mal ganz gerne.
Mir schmeckt die zu ehrlich. Aber ich habe überhaupt nicht gewusst, dass Zuckerrüben und rote Beete verwandt sind.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist ja unglaublich, was man hier alles lernt. Ja. Aber Stefan, wir wollen ja nicht über Zuckerrüben essen und so weiter reden, sondern wir wollen hören und von dir wissen, was ihr in eurem Institut für Zuckerrübenforschung denn überhaupt macht.
Ja, sehr gern. Also wir sind das Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen. Wir sind ein Institut, das Forschung für den Rübenanbau macht. Und damit sind wir die zentrale Forschungsstelle für Forschung an neuen Anbaumethoden. Wir wollen aktuelle und neue Pflanzenkrankheiten verstehen. Wir machen Untersuchungen zur Lagerfähigkeit von Zuckerrüben, Untersuchungen zu Inhaltsstoffen und neuer Sensorik und Robotik. Wir benutzen KI-Methoden und Routinen der Fernerkundung, machen Feldversuche und koordinieren zum Beispiel Versuche zu beratungsrelevanten Fragen wie Sortenwahl, Pflanzenschutz und Ähnlichem. Wir machen auch eine Betriebsbefragung, in der wir immer wir machen im Prinzip nicht nur Vorschläge, wie es sein sollte, wie es besser geht, sondern wir fragen auch ab, wie denn der Zuckerrübenanbau aktuell durchgeführt wird.
Ja, das passt ganz gut zu unserer Anschlussfrage. Also aktuell, ne, wie werden Zuckerrüben angebaut und was ist jetzt eure digitale Veränderung? Also vielleicht kannst du uns mal einfach dieses Verfahren erklären.
Ja, also Zuckerrüben werden überwiegend in Multisaat angebaut, in der Fruchtfolge. Das heißt also, wir haben Getreide, Mais, Raps, Kartoffel in der Fruchtfolge, immer mit mindestens 3 Jahren Abstand. Zuckerrüben sind eine Sommerkultur, die Aussaat erfolgt im Frühjahr. Dann nutzen wir im Prinzip die ganze Vegetationsperiode aus. Dann kommt die Kampagne Mitte September. Und ja, wer so über die Felder fährt, der wird dann sehen, ab September fangen dann die Rüben an, auf so einem Haufen zu liegen, also auf einer Miete. Und dann läuft die Zuckerrübenfabrik oder die Zuckerfabrik läuft dann von September bis in den Februar und verarbeitet die Zuckerrüben zu Zucker. Ja. Zuckerrüben sind eine Reihenkultur, 45er Reihenabstand, ungefähr 12 cm Rübe zu Rübe Abstand. Das Saatgut der Rübe ist piliert, das heißt also, sie hat einen Mantel mit diversen Zusatzprodukten, die das Wachstum im Prinzip positiv beeinflusst. Die Sortenwahl ist beeinflusst durch Toleranz und Resistenz. Wenn wir uns so ein Feld anschauen, da haben wir ungefähr pro Hektar Zuckerrübenfeld 100.000 Rüben. 100.000 Rüben enthalten immer so rund 18% Zucker. Wir haben ungefähr Rübenerträge, also Biomasse von 60 bis 90 Tonnen pro Hektar. Wenn wir guten Standort haben, auch mal 100 Tonnen. Ja, und das Spannende ist, in der Rübe selbst arbeiten 5.000 Menschen in Deutschland ungefähr und im nachgelagerten Bereich, also inklusive Produktion und Ähnlichem, 45.000 Personen. Also schon eine ganze Menge Leute, die sich mit Rüben beschäftigen. Wenn man Rüben anbaut, ist ein wichtiger Punkt der Pflanzenschutz. Das machen wir als integrierten Pflanzenschutz mit Bekämpfungsschwellen. Da gibt es auch Leitlinien zu, wie man das zu handhaben hat. Wichtig ist hier, Pflanzenschutz ist immer eine Kombination von diversen Werkzeugen, die man zur Verfügung hat. Ja, also Fungizide, Insektizide, je nach Befall. Und das kann man auch als Bioanbau machen, dann fallen eben diese chemischen Pflanzenschutzmittel weg. Dafür hat man einen erheblichen Mehraufwand beim Hacken durch Handarbeit. Das ist der Ist-Stand. Und dann gibt es eben unseren digitalen Ansatz und da haben wir im Prinzip zwei Stoßrichtungen. Die eine Richtung ist, wir machen Methodenforschung für verbesserte Züchtungsmethoden oder Methoden fürs Versuchswesen und dann gibt es eben die Praxis. Und wenn wir über digitale Landwirtschaft reden, dann meinen wir damit Präzisionslandwirtschaft und dieses Precision Agriculture, das heißt eben das Richtige am Feld an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit tun. So, und das machen wir eben, indem wir Drohnen benutzen für ein exaktes Monitoring auf dem Feld. Wir nutzen und evaluieren Hackroboter für autonomes Management auf dem Feld, KI-Methoden für die automatische Bonitur. Also Bonitur ist in diesem Fall die Eigenschaft der Pflanze erfassen und sich ein Bild davon machen, was auf dem Feld gerade los ist. Dazu nutzen wir KI-Methoden auf Robotern, auf Drohnen, um eben Krankheiten, Unkräuter oder den Zustand der Pflanze zu erkennen. Das ist unser digitaler Ansatz.
Und kannst du mal ganz kurz die Vorteile dieser Optimierung beim Anbau erläutern? Was bringt das alles? Ja gut, wahrscheinlich ist man viel schneller und hat eine viel bessere und qualitativere Übersicht über die Situation auf dem Acker, wenn ich das mal so naiv sagen darf. Aber was steckt da genau dahinter?
Naja, diese Digitalisierung birgt das Potenzial, eben Entscheidungen wissensbasiert und automatisiert durchzuführen und angepasst. Das heißt zum Beispiel, wir haben ein sehr großes Potenzial, Spritzmittel einzusparen, durch eine Spot-Applikation, zum Beispiel wenn wir einen Spritzroboter nehmen, der eben über das Feld fährt und nur da appliziert, wo er wirklich ein Unkraut sieht und dann wird nur da Herbizid hingespritzt und dann hat man danach ein sauberes Feld, aber mit einer sehr großen Menge an eingespartem Spritzmittel. Das zum Beispiel. Wir untersuchen auch neue Ausbringtechniken, wie zum Beispiel Spritzdrohnen. Wir versuchen das Ganze zu verbinden, also autonomes Monitoring mit der Drohne, kamerabasiertes Monitoring und eben die Applikation. Wir untersuchen auch die Substitution von wirkstoffbasiertem Pflanzenschutz durch alternative Verfahren, zum Beispiel Hackroboter anstatt Herbizid. Dann haben wir eben diesen direkten Vorteil der Einsparung. Aber es gibt eben auch indirekte Vorteile. Zum Beispiel, indem wir Methoden entwickeln für eine schnellere und bessere Züchtung. Also bis eine neue Zuckerrübensorte nicht nur am Markt, sondern auf dem Feld ist, dauert es bis zu 10 Jahre. Und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, ist es eben wichtig, dass wir da schneller sind.
Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, dass man dann irgendwie für 10 Jahre plant, dann haben sich ja schon wieder so viele Sachen vielleicht auch klimatisch verändert, dass diese Sorte gar nicht mehr passen würde, ne? Also muss man wahrscheinlich auch viel schneller werden.
Genau. Und ein Faktor, der zum Beispiel in der Praxis wichtig ist, ist, dass man durch diese Automatisierung viel mehr Dokumentationsarbeit sparen kann, weil eben alles schon vorgefertigt ist. Ne? Und die Daten sind da, die müssen dann nur aufbereitet werden und dann hat man seine komplette Dokumentation des Feldes über so ein Farm-Management-System zum Beispiel abgebildet.
Super. Ja, dann wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die KI-Methoden einsteigen. Also vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, ist die Pflanze relativ empfindlich, beziehungsweise es klang jetzt in deinen Antworten auch schon ein bisschen raus, dass da doch einiges zu beachten ist und wie könnt ihr damit den Methoden, die ihr entwickelt habt, entgegenwirken?
Naja, also wir machen beides. Wir entwickeln Ansätze selbst und wir evaluieren vorhandene Ansätze. Mhm. Schauen wir uns mal an, zum Beispiel die Hackroboter, die arbeiten bildbasiert, die haben also eine Kamera an Bord. Mit dieser Kamera wird das Feld aufgenommen und dann haben wir da KI-Methoden, also zum Beispiel neuronale Netze, Deep Learning-Ansätze, die diese Bilder interpretieren und aus dem Bild die Semantik ableiten. Und dann können wir zum Beispiel mit der Drohne automatisch kartieren, Applikationskarten erstellen für smarte Anwendungen wie große, smarte Selbstfahrspritzen oder ähnliches. Das ist eine Sache. Die andere Sache sind natürlich Prognosesysteme zur Prognose von Krankheiten und einer besseren Terminierung von Anwendungen, so dass wir wirklich das Risiko auf dem Feld einschätzen können durch ein Vorhersagemodell, damit wir dann aufs Feld gehen und schauen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt müssen wir was tun.
Ja, kommen wir mal auf das Thema Kulinarik zu sprechen. Isst du selber Zuckerrüben oder kannst du durch die Forschung nicht mehr sehen, die Dinger?
Ja, also ich mag Rübenkraut.
ja, schmeckt schon gut.
Ich mag
auch, ne?
Gummibärchen. Bei Schokolade bin ich da zurückhaltender. Aber eben nicht das Rohprodukt. Wenn man auf dem Feld eine Zuckerrübe findet, da kann man reinbeißen, die ist wirklich süß. Also diese 18% Zucker, die schmeckt man, aber es gibt da deutlich, deutlich leckere Ansätze, das Ganze zu essen.
Okay, also noch nicht vollkommen abstinent, was das angeht. Das ist ja auch schon mal ganz gut, ne? Mhm. Genau, so du hast uns ja auch berichtet, wir hatten ja auch ein schönes Vorabgespräch mit dir, dass ihr auch halt eben neue Zuckerrüben testet. Worum handelt es sich da genau?
Naja, also dieses Sortenversuchswesen, es ist in Deutschland so, dass eine neue Sorte, wenn man sie gezüchtet hat, die muss ihren landeskulturellen Wert beweisen. Das heißt also, sie muss irgendwie besser sein als vorhandene Zuckerrübensorten. Und das kann sein, dass sie mehr Ertrag hat oder eine Resistenz gegen gewisse Krankheiten oder mit gewissen Umweltbedingungen besser zurechtkommt. Und diese Versuche werden deutschlandweit durchgeführt und wir betreuen in der Zuckerrübe eine Vielzahl der Versuche im Auftrag des Bundessortenamtes. Wir nennen das integriertes Prüfwesen und das geschieht eben in Kooperation mit den Züchtungsunternehmen und den Anbauerregionen. Und das ist eben ein ganz klarer Beitrag zum Pflanzenschutz durch Resistenz und Toleranz, indem man eben weniger Fungizide zum Beispiel braucht, weil die Pflanze eine intrinsische Resistenz hat oder an den Klimawandel angepasst ist.
Wenn Sie Technik aufs Ohr mögen, dann gefällt Ihnen bestimmt auch VDI-Nachrichten. Das ist quasi Technik auf die Augen. Spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und 14 täglich als Zeitung oder E-Paper. Suchen Sie sich das passende Angebot aus, zu finden unter den Shownotes.
Jetzt hattest du das gerade auch schon mal angesprochen, das Thema Pflanzenschutzmittel, also Herbizide, ist ja ein sehr kritisches Thema, gerade hier in Deutschland. Und dann hast du auch noch darüber gesprochen, dass man diese Herbizide auch mit Drohnen ausbringen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Kritik hervorruft. Wie geht ihr denn mit sowas um?
Also ich habe gesagt, dass man Fungizide mit der Spritzdrohne ausbringen kann. Denn also wir unterscheiden eben Herbizide für das Unkrautmanagement und Fungizide für die Krankheiten. Was wir eben versuchen, ist ein integrierter Ansatz des Pflanzenschutzes. Das heißt also, für uns ist Pflanzenschutz eine Kombination von unterschiedlichen Werkzeugen. Und da sind eben chemische Mittel ein Werkzeug davon. Das ist aber auch, darunter fällt zum Beispiel auch eine vernünftige Sortenwahl. Mechanische Ansätze, biologische Ansätze, eine geschickte Terminierung der Applikation und eben auch chemische Fungizide. Das ist ganz wichtig, um Erträge abzusichern, denn wir wissen, dass die Anbaufläche zurückgeht, also auch die Anbaufläche pro Person geht zurück, denn die Menschheit wächst. Und das heißt, wir müssen einfach mehr pro Fläche produzieren. Und das geht eben nur mit intelligentem Pflanzenschutz. Ja, generell ist es so, dass sich die Landwirtschaft vielen Risiken stellen muss. Also Klimawandel, neue Krankheiten, neue Anbaumethoden. Und da ist eben Pflanzenschutz wichtig, um die Landwirtschaft rentabel zu machen.
Aber kommt da auch aktiv Kritik auf euch zu, also dass ihr jetzt auch angeschrieben werdet oder irgendwie da in Diskursen seid, also ob es nicht doch andere Möglichkeiten gibt oder also wie begegnet ihr vielleicht diesem Feedback?
Ja, also was wir machen ist eben, wir versuchen neue Methoden zu evaluieren und die dann wissenschaftlich fundiert auch zu beurteilen, so dass man sagen kann, also wenn wir dann eine andere Möglichkeit haben, dann wird sie evaluiert. Und verglichen mit den konventionellen Methoden, mit den etablierten Methoden, sodass wir wirklich dann sagen können, dass das funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja? Also das haben wir jetzt zum Beispiel in unserem Experimentierfeld Pharmaspace. Das Experimentierfeld ist eine der 14 deutschen Experimentierfelder für die digitale Landwirtschaft. Und Pharmaspace, so heißt unser Experimentierfeld, ist eine Evaluierungsplattform. Und diese Evaluierungsplattform hat die Idee, dass wir marktverfügbare Systeme für den Pflanzenschutz, und bei uns ist es ganz besonders Unkraut- und Blattkrankheiten als Fokus, dass wir die auf dem Markt finden und sondieren und dann schauen, ob wir so ein System evaluieren können. Und dann haben wir quasi das wissenschaftliche Testbett, um am Ende faktenbasiert sagen zu können, diese neue Methode funktioniert oder funktioniert nicht oder funktioniert unter gewissen Umständen.
Okay.
Zusatzfrage, gibt es überhaupt Biorübenanbau?
Ja, Biorübenanbau gibt es.
Gibt es, okay.
Ja.
Und die Frage, ob er rentabel ist. Ja gut, aber gut, das müssen wir vielleicht nicht hier. Okay, also jetzt sind wir beim Thema Geld und Rentabilität. Wie finanziert ihr denn eure Forschung? Gibt es Kooperationen mit landwirtschaftlichen Unternehmen? Werdet ihr von Ministerien unterstützt? Wie sieht es da aus?
Ja, also das Institut für Zuckerrübenforschung hat eine Grundfinanzierung durch den Verein der Zuckerindustrie. Das heißt also, die vier großen deutschen Zuckerunternehmen, Südzucker, Nordzucker, Pfeiffer und Lang und Kruse und Beet Company, geben uns die Grundfinanzierung. Diese Firmen gehören meist den Landwirten über ein Genossenschaftsprinzip. Und so arbeiten wir schon mal direkt für den Landwirt. Wir arbeiten indirekt mit allen Zuckerrübenanbauern zusammen, machen direkte Versuche mit Landwirten auf ihren Flächen oder im Rahmen der Kooperation mit Anbauerverbänden in ganz Deutschland. Ja, ich habe eben schon gesagt, Grundfinanzierung, das heißt immer, es gibt noch eine andere Finanzierung, und diese andere Finanzierung sind eben Forschungsprojekte, Drittmittelprojekte aus aktuellen Forschungsrichtlinien. Und die größten Geldgeber sind da die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Prinzipiell, wir machen Forschung für den Anbau. Wir sind an Institut der Universität Göttingen. Das heißt, wir machen Lehre im Bachelor, Master. Wir betreuen Abschlussarbeiten, Bachelor, Master und Promotionen. Ja, und machen eben richtige Forschungsprojekte.
Ja, das führt mich zu der Frage, was denn eigentlich für Leute bei euch im Institut arbeiten? Also wer entwickelt zum Beispiel die KI-Methoden? Sind das jetzt auch klassisch ausgebildete Ingenieure und Ingenieurinnen? Oder sucht ihr da ganz andere Leute? Und weil du auch gerade die universitäre Geschichte angesprochen hast, wie sieht das da aus? Also arbeiten dann auch nach Bachelor-Master-Abschlüssen dann die Leute wirklich in diesem Bereich weiter? Oder was kann man da noch so machen?
Ja, das ist ganz spannend, denn wir sind der Auffassung, dass Landwirtschaft morgen und landwirtschaftliche Forschung heute ein Mix ist von unterschiedlichen Ausbildungen. Also wir brauchen Maschinenbauer, wir brauchen Spezialisten für Pflanzenbau oder für Phytomedizin, wir brauchen Informatik-Spezialisten oder Spezialisten der Vermessung für die Sensordatenaufnahme und die Verarbeitung und eben auch für diese KI-Auswertung. Und deswegen sind unser Haus und unsere Forschungsprojekte ist immer so eine Kombination verschiedener Menschen mit verschiedenem Hintergrund. Also wir haben eher übergreifende Forschungskooperationen und das heißt eben auch für die Studenten, dass wir Themen anbieten, die manchmal auch nicht ganz in der Komfortzone sind, weil man dann auch schon mal programmieren können muss.
Und wie ist da so das ja, Feedback? Also gibt es schon eher, sag ich mal, Skills, die mitgebracht werden? Oder gäbe es auch Möglichkeiten, das irgendwie sich anzueignen oder Weiterbildung zu machen und dann halt irgendwie bei euch dann auch das zu integrieren?
Also die Lehre bei uns ist, dass die Studenten, die machen ganz normal Agrarwissenschaft in Göttingen und haben eben oft einfach ein sehr starkes Interesse an diesen digitalen Methoden. Mhm. Und wenn jemand kommt und nicht programmieren kann, dann können wir ihm das aber sehr schnell beibringen. Wir haben also einen Fundus von vorgefertigten Skripten. Wir haben da Routinen, die wir sehr schnell beibringen können. Die meisten kommen und wollen dann Drohne fliegen und merken dann ganz schnell, dass bei uns Drohne fliegen einfach nur ein Werkzeug ist, um Daten aufzunehmen und eben diese neuen Methoden zu evaluieren. Und dann haben wir am Ende einen Haufen Bilder und dann geht es darum, diese Bilder gescheit auszuwerten und dann, ja, ist eben klar, jetzt müssen wir irgendwie programmieren und diese Bildauswertung automatisieren.
Ja, spannend.
Ja, glaube ich auch. Kannst du mal einen Einblick geben, wo wir da in Deutschland stehen, so vielleicht im europäischen Vergleich? Sind da andere Länder weiter als wir? Es schwingt ja immer so die Kritik mit bei der Digitalisierung, egal auf welcher Ebene, läuft Deutschland ein bisschen hinterher. Ist das im Bereich Landwirtschaft auch so oder sind wir da gut dabei?
Ich nehme diese Frage mal und hänge sie mal ein bisschen höher auf. Wie gut sind wir bei der digitalen Landwirtschaft? Ich glaube, aktuell ist die Technik vorhanden. Applikationskarten werden eingesetzt, basierend auf Drohnendaten oder Satellitendaten. Farbenmanagementsysteme kommen zum Einsatz. Spritzen, Metallbreitenabschaltungen sind verfügbar, werden eingesetzt. Und wenn wir uns die Landwirtschaft mal genau anschauen, also wir reden alle über Autos, die nicht autonom fahren, aber Hackroboter und GPS-geführte Traktoren sind völlig normal. Also wir sind in der Landwirtschaft eigentlich schon ziemlich weit, denn der Roboter fährt vollkommen autonom und macht den Job automatisch. Ich finde, diese Experimentierfelder für die digitale Landwirtschaft sind ein sehr guter Weg, neue Technik in die Praxis zu bringen. Also ich habe eben erzählt, unser Farmerspace-Projekt ist eins von den 14 deutschen Experimentierfeldern. Laufzeit 3+2 Jahre. Wir sind jetzt gerade im letzten Jahr. Es gibt aber schon wieder einen Call für die neuen Experimentierfelder. Also das begrüße ich wirklich sehr. Wichtig ist, glaube ich, eine Durchdringung in der Fläche, dass Maschinen eben nicht nur am Markt sind, sondern dass sie auch zum Landwirt kommen. Und dazu brauchen wir eben auch eine gute Infrastruktur in ländlichen Regionen. Und da geht es zum Beispiel auch um Netzabdeckung.
Ja, klar. Mhm,
das stimmt, ja. Ja, wenn also du jetzt... Hast du noch eine Frage?
Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die ich eigentlich hätte schon zu einem anderen Zeitpunkt stellen müssen. Aber da geht es mal um das Thema Erträge. Lassen sich durch die Methoden, die ihr da entwickelt, auch Erträge steigern oder lassen sich nur in Anführungsstrichen Abläufe optimieren? Vielleicht ein bisschen frech gefragt.
Beides. Ich glaube, es geht... ich habe eben schon gesagt, bei den und bei der Sortenzulassung geht es natürlich auch um mehr Ertrag. Aber es geht ja nicht nur immer um mehr Ertrag, sondern es geht auch darum, den Ertrag, den man haben kann, zu erreichen und das Risiko für einen Fehlertrag zu minimieren. Also deswegen machen wir ganz viel in Richtung Prognosesysteme und Risikoeinschätzung, damit man eben auch den Ertrag, den man haben kann, wirklich bekommt.
Gut, dann würde ich sagen, können wir schon so ein bisschen zum Ende übergehen. Und da schauen wir gerne mal so ein bisschen in die Zukunft und fragen nach einer Prognose. Und ja, da wollen wir so mal ein bisschen ganz breiter fragen. Also wie wird sich deiner Meinung nach die Landwirtschaft noch verändern? Und können wir bald tatsächlich von einer digitalen Landwirtschaft sprechen? Und was wird dafür vielleicht auch noch benötigt? Also gerne auch Richtung Politik denken. Also wie empfindest du das? Gibt es da genug schon Unterstützung oder eben auch Förderungen? Das hast du zwar schon so ein bisschen angerissen, aber was würdest du dir vielleicht auch noch wünschen?
Ich glaube, wir müssen weiter in diesem vernetzten Kooperation denken, dass wir eben nicht nur Landwirtschaft als Agrarwissenschaft, sondern als einen Mix verschiedener Ausbildungen begreifen. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, so ein Landwirt, der ist ja nicht nur Pflanzenbauer und Maschinenbauer, der hat ja einen ganzen Haufen Jobs. Und das müssen wir eben auch in dieser digitalen Form dann auch weiterdenken, Da geht es dann zum Beispiel um, wie kann ich den Job des Landwirts denn automatisieren, aber nicht im Sinne von seiner Arbeit, sondern wie kann ich es ihm leichter machen, wirklich den Fokus auf die Pflanze zu setzen. Also wir sprechen da zum Beispiel über diese Large Language Models, wie kann ich denn Arbeit oder den Output von Farm Management so aufbereiten, dass das irgendwie in Textform erscheint, wie kann ich Anleitung für etwas aufbereiten, so dass dass es gleich verständlich ist. Ich habe eben schon erzählt, Drohnen und kamerabasierte Auswertung machen wir, da kommt dann ein Ergebnis raus, aber das muss ja auch textlich aufbereitet werden. Ja, also um so Sachen geht es bei uns ganz viel, dass wir einfach sagen, wir glauben, dass Landwirtschaft schon sehr digital ist und auch schon sehr weit vorne. Jetzt geht es darum, dass wir mit den Regularien schneller werden, dass wir zum Beispiel den Hackroboter nicht auf dem Feld haben und nicht wissen, wie die Regeln sind, oder dass wir mit der Spritzdrohne fliegen und wir wissen, wir dürfen das jetzt auch. Da müssen wir einfach ein bisschen Gas geben. Und sonst sehe ich da aber sehr viel Potenzial und auch gute Förderwerkzeuge aktuell. Wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass wir das, was ich eben auch gesagt habe, mit der Durchdringung der Fläche, dass wir das wirklich ernst nehmen. Denn es nützt nichts, wenn wir ein tolles Gerät am Markt haben, was sehr teuer ist. Das muss ja auch zum Landwirt, das muss ja benutzt werden. Nur haben und verfügbar haben, das reicht ja nicht. Wir müssen es ja aufs Feld bringen.
Mhm. Ja, klar, ja, muss in die Praxis kommen, ne?
Natürlich,
ja. Klar. Genau.
Ja, danke für deine Einblicke. Ja. Und die spannenden Antworten. Also ich fand das super interessant.
Ja, ich hätte vor allem nie solche Thematiken mit Zuckerrüben in Verbindung gebracht.
Ich auch nicht.
Umso schöner ist es, dass eben gerade auf solchen Gebieten, die so wichtig sind und wo so viele Menschen auch dran arbeiten, dass da so viel passiert. Also war das ein toller Einblick. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Okay. Ja,
ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Wir packen dann auf jeden Fall auch noch interessante Links in die Shownotes, also gerne reinschauen, um noch mehr zu erfahren. Und wenn ihr mal Vorschläge für uns habt, was wir aufnehmen sollten, mit wem wir mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne an podcast@vdi.de.
Genau, wir antworten euch auf jeden Fall. Ja, lieber Stefan Paulus, vielen Dank. Und an euch würde ich sagen, das war schön, dass ihr wieder dabei seid oder wart. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Technik aufs Ohr.